Wir starten heute eine neue Predigtserie. Schön, dass ihr da seid. Wir hatten jetzt diese Predigtserie Nachahmer Gottes sein. Und im Endeffekt machen wir genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Es geht letztlich immer darum, Nachahmer Gottes zu sein und den Heiligen Geist, der sowieso in uns ist, durch uns wirken zu lassen. Es geht jetzt darum, Freunde zu finden. Das ist die neue Predigtreihe. Und man könnte die Predigt heute auch mit dem Titel überschreiben: Ein Herz und eine Seele oder vom Ich zum Wir. Für mich wäre es unheimlich hilfreich, wenn ich jetzt da hinten was auf dem Bildschirm sehen würde, Noah. Vielen Dank. Das mit dem Klicken klappt noch nicht. Jetzt. Genau. Ich nehme euch mit hinein in eine Situation im Alten Testament, die hat möglicherweise so vor ungefähr 4000 Jahren stattgefunden. Der Abraham hat endlich seinen von Gott verheißenen Sohn Isaak bekommen. Und als der Isaak schon ein bisschen älter war, sagt Gott zu Abraham: Du Abraham, geh da zu dem Berg hin und opfere deinen geliebten Sohn Isaak. Um eins gleich vorneweg zu sagen: Gott möchte keine Kinderopfer. Gleichzeitig hat er hier Abraham ganz schön auf die Probe gestellt. Und dann laufen die da gemeinsam den Berg rauf und wandern. Und man würde heutzutage vielleicht so sagen: Ja, Vater und Sohn verbringen Quality Time zusammen. Nur, dass die Situation hier etwas anders war. Der Abraham hat im Kopf gehabt: Ich opfere jetzt hier meinen Sohn. Und der Isaak hat möglicherweise relativ schnell gemerkt: Mit meinem Papa stimmt irgendwas nicht. Der ist heute so bedrückt. Und außerdem haben wir wir haben nichts zum Opfern dabei. Wir haben kein Opferlamm. Und dann stellt er seinem Vater die alles entscheidende Frage: Wo ist das Lamm? Wo ist das Lamm, Papa? Diese Situation ist ein Bild darauf, was wir 2000 Jahre später als Menschheit erlebt haben, dass Gott seinen einzigen Sohn Jesus Christus auf diese Welt sendet, um für uns als Opferlamm zu sterben. Gehen wir mal 2000 Jahre weiter, genau in diese Situation. Johannes der Täufer sieht Jesus und sagt: Hey, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Halleluja! Könnt ihr nachlesen in Johannes 1,29. Johannes schreibt das 65 Jahre später, nachdem er es erlebt hat, schreibt er das auf. Und das Erste, was ihm einfällt, ist: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ich finde das der absolute Hammer. Und wir springen jetzt noch mal ein Stück weiter in die Zukunft. Da lesen wir in der Offenbarung Kapitel 5, ich habe euch so ein paar Verse daraus zusammengeschnitten. Und ich sah inmitten zwischen dem Thron, also das ist Gottes Thron, den vier Wesen und den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Da fielen die vier Wesen und die vier Ältesten nieder vor dem Lamm. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre und Preis und Lob. Das Lamm ist würdig zu nehmen. Und ich möchte euch jetzt einfach mal bitten, jeder, dem es körperlich möglich ist, sich hinzuknien, dass wir uns einfach mal 20 Sekunden hinknien und einfach leise dieses Lamm anbeten. Amen. Das Lamm ist würdig zu nehmen. Wisst ihr, Paulus hat es ganz wunderbar ausgedrückt im Korintherbrief, 2. Korintherbrief 4,5. Nicht ich, nicht ihr seid der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus allein. Der Herr, das Lamm Gottes, das ist der Mittelpunkt von dem, was hier passiert. Also lasst uns Jesus auch diese Ehre geben. Er ist der Mittelpunkt. Warum bist du heute hier? Was erwartest du von dem, was heute passiert? Willst du nette Musik hören, nette Leute treffen? Oder bist du hierher gekommen, um Jesus zu begegnen? Vielleicht auch anderen Menschen zu dienen? Vielleicht auch dir selber dienen zu lassen? Ich glaube, dass Gott dir begegnet in dem, wie deine Erwartung ist. Also möchte ich dich ermutigen, dass du hierher kommst mit einer großen Erwartungshaltung. Und vielleicht hast du heute früh auch zu jemand gesagt oder gedacht, ja, ich gehe heute in die Kirche. Wisst ihr, wenn er das den Aposteln oder den Gläubigen damals vor 2000 Jahren gesagt hätte, ich gehe heute in die Kirche, die hätten nicht verstanden, was ihr meint. Warum? Weil wir sind die Kirche. Wir gehen nicht in die Kirche, wir sind die Kirche. Egal, ob wir hier sitzen, ob wir da draußen sind, wir sind die Kirche. Wir können gar nicht in die Kirche gehen, weil wir sind die Kirche. Versteht ihr? Das ist ein ganz anderes Denken. Und die Frage, um die es immer wieder geht, ist, wo ist das Lamm? Und Jesus sagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, da bin ich in ihrer Mitte. Da ist er nicht nur dabei, sondern da ist er in der Mitte, da ist er die ausstrahlende Kraft, der ist der Mittelpunkt. Und wir sehen das so wunderbar in der Apostelgeschichte. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Also ich habe noch keinen Acker verkauft für die Gemeinde, ich sag's euch ganz ehrlich. Die haben damals Äcker verkauft, die haben Häuser verkauft, um denen, die weniger hatten, in der Gemeinde zu dienen. Und wie sagt der Jürgen immer so schön, keiner muss, aber jeder darf. Es ist letztlich nur die Frage, willst du den Segen davon haben? Willst du den Segen ernten? Und da steht, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Wir lesen in Philipper Kapitel 2, sagt Paulus, hey, wenn ihr Ermutigung habt, wenn ihr Liebe untereinander habt, all diese Dinge, dann macht meine Freude vollkommen und seid eines Sinnes und seid so gesinnt, wie Jesus es gesinnt war. Richtet eure Augen auf Jesus, der sich erniedrigt hat, seine Gottheit verlassen hat, Mensch wurde und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Das darf unsere Gesinnung sein. Und in dieser Gesinnung dürfen wir ein Herz und eine Seele sein, alle gleichgesinnt auf Christus, der sich erniedrigt hat bis zum Tod am Kreuz, bis er am Fluchholz hing und für uns zum Fluch wurde. Und ich frage mich so, wenn die da so, die Gläubigen beisammen waren und ein Herz und eine Seele waren, ja, was haben die denn da gemacht? Den ganzen Tag Güter teilen kann man vielleicht auch gar nicht, weil wenn ich meinen Acker mal verkauft habe, ist er verkauft, ja? Deswegen darf man schon mal die Frage stellen, was haben die da gemacht? Und wir finden die Antwort in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Die vier Säulen der neutestamentlichen Gemeinde. Dauerhaft zu bleiben in der Lehre über das Wort Gottes, der Gemeinschaft miteinander. Abendmahl, feierst du Abendmahl nur hier, wenn es einmal im Monat stattfindet? Wir als Familie haben es uns angewöhnt, 4 bis 5 Mal in der Woche zusammen Familienandacht zu machen und auch Abendmahl zusammen zu feiern, weil wir das ernst nehmen und wir dadurch den Tod Jesu verkündigen und das verkündigen, was er für uns getan hat. Das hat er uns aufgetragen. Und natürlich in den Gebeten. Ihr kennt vielleicht Epheser 3,20. Gott kann viel mehr tun, als wir uns auch nur vorstellen können oder beten können. Und wie groß ist diese Kraft, wenn zwei in einer Sache übereinkommen, dann will ich es ihnen nicht verwehren. Halleluja. Ich habe es schon ein bisschen eingeführt. Man muss sich natürlich die Frage stellen, hey, warum machen die das? Ich bin der vollen Überzeugung, dass fast alles, was Menschen auf dieser Welt tun, einer glasklaren inneren Logik folgt, die ihnen einen Nutzen bringt. Egal, ob du Menschen abschlachtest, ob du Tiere abschlachtest, ob du jemandem was Gutes tust oder whatever, es folgt einem ganz klaren Nutzen für diese Person. Sonst würde er es nicht tun. Und ich frage mich, was ist der Nutzen von uns, wenn wir diese vier Dinge tun? Die Antwort darauf finden wir im Psalm 133. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder, natürlich auch Schwestern, in Eintracht beisammen sind. Dort fließt der Heilige Geist. Dort hat der Herr den Segen verheißen. Dort ist Leben bis in Ewigkeit. Ob das im Gottesdienst ist, ob das in der Kleingruppe ist, ob das in der Zweierschaft ist oder ob du dich mit jemand auf ein Bier triffst. Dort hat der Herr den Segen verheißen. Dort ist Leben in Fülle. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr habt das Leben in Fülle. Und Gott ist ein Gemeinschaftswesen, er ist ein Beziehungswesen und er schüttet diese Fülle aus, wenn wir in dieser Gemeinschaft sind. Und der Paulus, der kennt die Menschen schon sehr gut, er kennt uns sehr gut und er weiß, dass wir uns manchmal echt selbst gut genug sind. Ne? Me, myself and I have blessed diese drei. Ja? Wenn ich die Zahl drei, dieses Wortspiel mache und schau, was heißt drei im Englischen, D-R-Y, dry heißt trocken. Wenn wir alleine bleiben, wird es ganz schnell ziemlich trocken, weil der Heilige Geist immer da fließt, wo Menschen, wo Christen zusammenkommen. Und Paulus sagt im Hebräer 10, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag des Herrn, der Tag, wo Jesus dann wiederkommt, nahe ist. Im Umkehrschluss sagt er, hey, je näher wir dem Tag kommen, wo Jesus kommt, desto wichtiger wird, dass ihr euch versammelt. Es ist für euch wichtig, es ist nicht für mich wichtig, es ist für euch wichtig. Und wenn du denkst, dass es reicht, dass du da am Livestream sitzt und zuguckst, sage ich dir, nein, es reicht nicht, es sei denn, du bist krank und kannst nicht kommen, bist körperlich verhindert. Das ist nicht Gott gewollt. Gott gewollt ist Gemeinschaft. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Warum? Nicht nur wegen dem Segen, sondern weil Gemeinde ein Zusammenspiel ist. Wir lesen das in Epheser Kapitel 4. Und er hat etliche gegeben als Apostel, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Und warum hat er die gegeben? Zur Zurüstung der Gemeinde, zur Stärkung der Gemeinde. Diese Dinge spielen zusammen, um die Gemeinde zu stärken. Und ich möchte hier mit einem Missverständnis aufräumen, hier steht es ganz klar. Warum hat Gott etliche als Evangelisten gegeben? Zur Zurüstung der Gemeinde. Ein Evangelist ist jemand, der die Gemeinde zurüstet, dass sie rausgehen und das Evangelium verkünden. Ein Evangelist ist eben nicht der, der rausrennt und das Evangelium verkündet. Das macht er sowieso, weil er Christ ist. Ein Evangelist ist der, der die Gemeinde ausrüstet, dass sie ihren Dienst tun kann, jeden Einzelnen. Das Evangelium zu verkünden, ist die Aufgabe von jedem von uns hier. Und die kann uns niemand nehmen. Und wenn du irgendwann in den Himmel kommst, ich hoffe, du hast das Ticket gelöst, dann wird Gott dich möglicherweise fragen, hast du diese Aufgabe wahrgenommen? Den Auftrag, den dir Jesus gegeben hat. Gehet hin und mache zu Jüngern. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende Welt. Matthäus 28, Vers irgendwas, ja, eine der letzten Worte, die Jesus gesagt hat. Jedem von uns, jeder, der hier sitzt, hat von Gott geistliche Gabe oder geistliche Gaben bekommen. Das lesen wir in 1. Korinther 12, 7. Und warum? Zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Wenn du deine Gabe noch nicht kennst oder dir unsicher bist, mag ich dich ermutigen, frag Gott, sag, hey, zeig mir doch, was hast du in mich reingelegt? Was möchtest du von mir? Wie soll ich anderen dienen? Mach einen Gabentest, geh mal zu Next Steps oder frag andere, hey, wo siehst du mich? Wie siehst du mich? Und ich sage euch ganz ehrlich, es ist für mich ein Riesensegen. Ich bin jetzt seit ungefähr 5 Jahren hier in dieser Gemeinde, meine Familie auch. Und seitdem habe ich gemerkt, boah, Daniel und Jürgen, die haben das so voll gefördert, mich da in diese Gaben hineinzubringen. Ja? Und es ist für mich ein Riesensegen. Ich bin schon traurig, wenn es jetzt hier vorbei ist, wenn ich nicht mehr predigen kann. Ja? Weil das habe ich einfach voll Bock drauf. Das ist das, was Gott in mich hineingelegt hat. Und genauso darf es bei euch auch sein. Ja? Wenn du gut mit dem Hammer und dem Nagel bist, dann wird Gott dich nicht an den Computer setzen, glaub's mir. Ich habe hier einfach mal aufgeschrieben, was es alles so grob für Gaben gibt. Es geht nicht darum, die jetzt durchzugehen. Aber eins ist klar, wenn diese Gaben zusammenspielen wie kleine Uhrwerkrädchen, dann entsteht ein wunderbares Uhrwerk und da ist die Fülle von Jesus Christus. Da ist die Fülle von Jesus Christus. Ich bin gekommen, damit sie haben das Leben in Fülle. Von ihren Leibern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen. Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir nur gemeinsam in Ergänzung miteinander diese verlorene Welt da draußen erreichen können. Und das Krasse an der Sache ist, man möchte ja meinen, so als Christ, oh, da muss ich Liebe haben für die Verlorenen und die sollen mich erkennen an der Liebe, die ich für sie habe. Nein, das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht was ganz anderes. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Logo der Gemeinde, das ist das Branding der Gemeinde, würde man im Marketing sagen. Ja? Das ist unser Erkennungszeichen, dass wir Liebe untereinander haben und daran erkennt uns die Welt. Ich habe mich gefragt, wie kann das praktisch aussehen? Wie können solche Dienste zusammenspielen, solche Gaben zusammenspielen? Es könnte beispielsweise ein Team geben, das betreibt einen Hauskreis. Da gibt es jemanden, der ist Gastgeber, der bereitet gern Lebensmittel vor und Sachen, um die Leute zu bewirten. Dann gibt es einen Verkündiger, der kann das Wort Gottes predigen. Dann gibt es vielleicht einen Seelsorger, dann gibt es vielleicht noch einen, der lädt die Leute ein. Und so kommt eine Gemeinschaft zusammen, die es schafft, die Welt zu erreichen und auch neue Leute in den Hauskreis zu bringen. Wir haben gerade geredet von Kleingruppen. Wenn sich Kleingruppen nur darum drehen, dass wir uns gut fühlen, dass wir uns weiterentwickeln, finde ich, ist es zu kurz gegriffen. Das darf auch sein. Gleichzeitig ist unser Auftrag immer, die Verlorenen zu erreichen und mit in die Gemeinde zu holen, zu Jesus zu führen. Und ich glaube, du wächst im Glauben dann am meisten, wenn du Leuten das Evangelium verkündest, wenn du sie zu Jesus führst und wenn du sie zu Jüngern machst. Wir brauchen uns nicht die ganze Zeit um uns selbst drehen. Das macht Gott schon. Ja? Vielleicht ein zweites Team zu Weihnachten. Der eine bastelt gern Geschenke, der andere redet gern das Wort Gottes, die Kinder, die sind einfach nur gerne dabei. Dann klingelt mal mit ein paar Kindern mit Geschenken an Türen und ihr werdet sehen, wie euch die Türen aufgemacht werden, wie sich die Leute freuen. Vor ein paar Jahren haben das einige hier in der Nachbarschaft gemacht und die Leute haben teilweise gesagt, was, sie kommen zu mir? Zu mir kommt nie jemand. So können diese Gaben ineinander spielen. Wir sind keine Single Heroes hier. Wir sind ein Team. Und wenn am Freitag 10 Leute draußen Outreach machen auf der Straße, dann machen nicht das diese 10 Leute, sondern dann machen wir das als Gemeinde. Genauso wie die Amis auf den Mond geflogen sind und gesagt haben, Wir waren auf dem Mond und nicht Neil Armstrong oder wer auch immer war auf dem Mond. Paulus geht sogar so weit in der Gemeinschaft, dass er sagt, hey, ihr Thessalonicher, ja, wir haben euch so sehr ins Herz geschlossen. Also Paulus war nicht allein, weil er war immer mit einem Trupp von Leuten unterwegs, zum Beispiel auch mit Lukas, dem Arzt. Und mit denen hat er enge Gemeinschaft. Und dann geht er aber trotzdem so weit und sagt, hey, ihr Thessalonicher, ey, wir haben euch so ins Herz geschlossen. Deswegen waren wir auch bereit, mit euch unser eigenes Leben zu teilen. Wenn ich bereit bin, wenn du bereit bist, dein Leben zu teilen, dann wird aus 1 und 1 auf einmal 3. Das bedeutet Offenheit, das bedeutet eigene Bedürfnisse zurückstellen und ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe da so meine Herausforderungen damit. Ich kann mich noch erinnern, vor über 20 Jahren, als ich mich bekehrt habe, habe ich gemerkt, ey, diese Christen, die wollen immer Gemeinschaft haben mit mir und mir war das zu viel, ich bin echt weggerannt, ihr könnt meine Frau fragen, ja? Also ich bin buchstäblich vor Gemeinschaft weggerannt. Ich bin mir mit meinem Mountainbike 2-3 Stunden in der Pampa genug. Ja? Das darf auch mal sein, das ist auch völlig in Ordnung. Nur gleichzeitig hat uns Gott eben zur Gemeinschaft berufen. Und das ist so wunderbar und wir haben einen riesigen Nutzen davon. Paulus sagt dann, hey, ihr Römer, ja, in Kapitel 12, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Und Paulus sagt ja irgendwo mal in irgendeiner Rede, mir sei erlaubt, freimütig zu euch zu reden. Ja? Und diese Freimut habe ich schon auch, uns als Gemeinde zu sagen, was Gastfreundschaft angeht, befürchte ich, da haben wir echt ein hohes Potenzial nach oben. Und das geht mir auch so, dieses Potenzial habe ich auch. Ja? Und ich möchte euch ermutigen, jetzt keine großen Schritte zu gehen, sondern einfach mal klein anzufangen. Ihr müsst ja nicht gleich eine 6-7-köpfige Familie einladen. Lade doch mal ein junges Ehepaar ein. Ja? Lade sie zu Kaffee und Kuchen oder whatever ein. Was für euch halt passt, wo ihr einfach mal einen Schritt gehen könnt und schaut, hey, was passiert denn da? Ne? Ihr müsst euch nicht überfordern. Und ihr könnt euch 1000%ig sicher sein. Sagt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 6, 8. Ihr wisst ja, der Herr wird jedem für seine guten Taten den verdienten Lohn geben. Und so wird er auch dir für deine guten Taten den verdienten Lohn geben. Auch wenn du vielleicht erst mal machst. Ja? Ich habe mich so gefragt, hey, wie können wir uns so dahin bringen, dass wir diesen Lohn einfahren, ja? Wie kann ich mir selbst helfen? Wie kann ich euch helfen? Wie könnt ihr mir helfen, dass wir diesen fetten Lohn einfahren, den Gott uns da verspricht, ja? Und ich gebe dir jetzt einfach mal eine Anregung. Mache Geschwister glücklich, indem du sie um Unterstützung bittest innerhalb ihrer Gaben. Ich hatte vor 3, 4 Wochen eine Situation, ich kam hier an, kurz vorm Outreach und mir ging es echt scheiße. Und dann komme ich da rein und der Alex und die Isabella haben gerade geprobt, Musik. Da gehe ich zu den beiden hin und sage, ey, oh Mann, bitte könnt ihr für mich beten. Und dann haben die beiden für mich gebetet und 3 Minuten später bin ich jubilierend hier rausgerannt, Halleluja. Ja? Und dadurch sind die nicht nur für mich zum Segen geworden, sondern möglicherweise auch ich für die beiden weiteilen konnten. Und das ist das, was Gott möchte. Ja? Mache dich selbst glücklich, indem du andere mit deinen Gaben unterstützt. Ja? Das heißt nicht, dass du anderen deine Gaben aufdrängen sollst. Und sagst, oh, ich habe ein Wort für dich, Bruder. Ja. Nee, bisschen langsam, ja? Ja, niemanden aufdrängen, die Grenzen des anderen wahren, aber vielleicht mal sagen, du, ich habe den Eindruck, dir geht's nicht so gut, darf ich vielleicht für dich beten oder magst du mir mal erzählen, was los ist? Ja? Angebote machen, unverbindliche. Der andere darf auch Nein sagen, vielleicht ist er in dem Moment nicht so weit. aber mache dich selbst auch glücklich, indem du in dein Potenzial kommst, indem du in das reinkommst, was Gott für dich vorgesehen hat, wie du anderen dienen kannst. Es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht immer um Jesus. Und jetzt stell dir mal vor, jemand kommt auf dich zu und sagt, ach du, ich ziehe in 2 Wochen um, kannst du mir beim Umzug helfen? Umzug? Das dauert einen ganzen Tag, ja? Und ich möchte dir einfach Mut machen, mal einen Schritt zurückzudrehen und sagen, du, danke für das Vertrauen, das du mir entgegenbringst. Lass mich mal einen Tag drüber nachdenken, ich gebe dir dann Rückmeldung. Ich brauche Bedenkzeit. Und ich möchte dir auch Mut machen, Ja zu sagen, gleichzeitig auch Mut machen, Nein zu sagen. Lieber ein ganzes Ja als ein halbschariges Nein. Gleichzeitig kannst du auch Dinge skalieren. Was meine ich damit? Ein Umzug so, der kann so 8 Stunden dauern, 9 Stunden. Und ich habe es auch schon erlebt, wir haben einen Umzug in Berlin gemacht, da war ich ein junger Mann. Das ging von dem 4. Stock des einen Hauses hoch in den 5. Stock eines anderen Hauses ohne Aufzug. Ich war irgendwann so fertig, dass ich mit dem Fuß umgeknickt bin. Und dann dem Herrn sei es gedankt, nicht mehr mitarbeiten musste. Was will ich damit sagen? Du könntest auch sagen, du pass auf, ich helfe dir gerne beim Umzug. Von 9 Uhr morgens bis 11.30 Uhr oder 12 Uhr stelle ich dir meine Arbeitskraft zur Verfügung. Was du mit dieser Arbeitskraft anfängst, ob wir da gerade Weißwürste essen oder ob wir wirklich arbeiten, ist dein Thema. Ja? So bin ich gerade mit kleinen Kindern in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr gut gefahren, zu Leuten zu sagen, ja, ich helfe dir gerne, aber ich mache für mich eine Box, die für mich handelbar ist. Ja? Und wenn du dann sagst, ja, dann sei bitte auch verbindlich. Weil bescheuert ist es nämlich dann, wenn du dann auf einmal kurz vorher abspringst. Ja? Dann lass es lieber gleich. Es sei denn, du bist krank, okay. Ja? Es gibt immer Ausnahmen. Ne? Nur geh da sorgsam mit dir und mit anderen um. Und dränge den anderen keine Hilfe auf. Ne? Allein das Wort Hilfe und Helfen ist ja schon ein bisschen negativ besetzt. Vielleicht kannst du auch sagen, wie kann ich dich unterstützen? Gehen wir nochmal zurück zu dem Begriff Gemeinschaft, wie Gott sich das vorstellt. Ich musste so an den Boris Becker denken. Der Boris Becker hat vor etlichen Jahren Wimbledon gewonnen. Damals durfte ich noch kein Auto fahren. Aber ich kann mich ganz genau daran erinnern, wo ich war, in welcher Situation, als Boris Becker Wimbledon gewonnen hat. Wir saßen zu viert im Auto, die ganze Familie, und wir haben es gefeiert ohne Ende. Ja? Nur, wenn ich den Boris da so sehe, wie er jubelt, Tennis ist ein Einzelsport. Das mag sich im Moment vielleicht gut anfühlen. Ich hab selber Jahrzehnte Tischtennis gespielt, auch ein bisschen überregional. Und weiß, dass sich das im Moment gut anfühlt, wenn man da wirklich sehr großen Erfolg hat. Gleichzeitig bist du ganz schnell mit dir selbst alleine und du kannst diesen Erfolg nicht mit jemandem teilen in dem Sinne. Und wenn ich mir das Bobbele jetzt anschaue, 30 Jahre später, sehe ich einen Mann, der genauso einsam ist und resigniert ist. Was hat ihm dieser Erfolg letztlich gebracht? Ich denke, Gott sieht uns mehr als sowas an. Ne? Ich weiß nicht, der eine oder andere von euch wird vielleicht Fußball gespielt haben oder spielt noch Fußball. Für mich war das das Größte, mit den Jungs draußen auf dem Platz zu stehen und zusammen da zu kämpfen. Ja? Und das ist das, was wir haben als Christen, dass wir zusammen diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen. Das wünsche ich mir so sehr von Herzen, von uns allen. Und dass wir wissen, hey, da steht jemand, da ist jemand neben uns. Und zwar nicht nur Jesus, sondern da sind Leute da, die mich halten, die mich aufbauen, auch wenn ich mal falle, auch wenn ich mal gefault werde. Und das wünsche ich mir so sehr. Und für jeden, der Fußball gespielt hat, der kann das vielleicht ein bisschen nachvollziehen, dass dieses Gemeinschaftsgefühl 1000-mal besser ist, als alleine einen Preis zu gewinnen. Ich fasse zusammen. Ein Herz und eine Seele, vier Säulen der neutestamentlichen Gemeinschaft. Lehre, Brotbrechen, Gebet und Gemeinschaft. Wir haben einen riesen Nutzen davon. Den siehst du vielleicht nicht immer gleich oder spürst du nicht immer gleich, aber sei dir gewiss, dieser Nutzen ist da. Der Heilige Geist fließt in dieser Gemeinschaft, der Segen fließt in dieser Gemeinschaft, das Leben in Fülle kommt in diese Gemeinschaft. Und der Leib Christi funktioniert nur zusammen. Wenn du dich entscheidest, daheim zu bleiben, läuft das Uhrwerk nicht rund. Egal, ob es in der Kleingruppe ist, ob es im Gottesdienst ist, wo auch immer. Gott möchte dich da drin haben als Rädchen in seinem Uhrwerk. Und dort kannst du anderen zum Segen werden und dadurch auch dir selber zum Segen werden. Ich würde gerne noch ein Gebet mit uns sprechen. Alex, fängst du schon mal bitte ein bisschen? Vater, ich flehe dich an, dass du uns gegenseitig noch mehr zum Segen werden, indem wir einander dienen und uns auch einander dienen lassen. Hey, ich bitte dich, lass uns mehr vom Ich zum Wir kommen. Ich bekenne meinen und vielleicht auch unseren Individualismus. Und ich bitte dich, hilf uns da, Gemeinde so zu leben, wie du dir es vorstellst. Und lass uns gemeinsam den Verlorenen dienen. Amen.